Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Manchmal, aber auch wirklich nur manchmal, schafft es die Kunst auf die Titelseite von überregionalen Tageszeitungen. Heute ist so ein Tag. Die Taz zeigt auf ihrer Titelseite heute ein Selbstporträt der Künstlerin Paula Modersohn-Becker und feiert sie als allererste Selfie-Queen. In der Tat hat Paula Modersohn-Becker schon lange vor der Erfindung des Internets viele beeindruckende Selbstporträts gemalt. Zu ihrem 150. Geburtstag sind ihre Gemälde jetzt in mehreren Ausstellungen zu sehen und um eine davon geht's gleich hier in der Sendung. Vorher aber ein anderer deutscher Künstler, geboren ungefähr ein halbes Jahrhundert nach Paula Modersohn-Becker. Sein Werkzeug der Wahl war nicht der Pinsel, sondern der Hammer. Günther Uecker hat in seinen Bildern und Skulpturen unzählige Nägel verarbeitet. Uecker war Mitglied der Düsseldorfer Künstlergruppe Zero und galt mit seiner Nagelkunst als einer der wichtigsten deutschen Künstler der Nachkriegszeit. Vergangenen Sommer ist er im Alter von 95 Jahren gestorben. In Remagen ist jetzt die erste Ausstellung nach seinem Tod zu sehen, die letzte, die Günther Uecker noch selbst mit angestoßen hat. Anja Reinhardt war für uns im Artmuseum in Remagen, das im ehemaligen Bahnhof Rolandseck untergebracht ist. Ein Ort, an dem Günther Uecker schon vor vielen Jahrzehnten seine Spuren hinterlassen hat.
Der Künstler arbeitet sich vor. Stufe für Stufe hämmert er große Nägel in die Treppen vor dem Bahnhof. Im Treppenhaus geht es weiter. Ein poetischer und beharrlicher Arbeitsrhythmus, der in der Ausstellung als Film in Dauerschleife gezeigt wird. Kuratorin Jutta Matern hat mit Jakob Uecker, dem Sohn des Künstlers, die Ausstellung konzipiert, ausgehend von einem monumentalen Werk in der Sammlung des Museums. Dem Bett zum Aufwachen, einer großen Holzkonstruktion mit Baldachin, in die Nägel in einer organischen, wolkenartigen Form geschlagen sind.
Und diesen Nagel, diese Handlungen, so wie er es nennt, dieses fast im positivsten Sinne obsessive, meditative, aber auch, wie er sagt, dieses Benageln und dieses Geräusch und diesen Rhythmus, das sozusagen kann er mit diesem Nagel erreichen.
Gewidmet ist das Werk dem Galeristen und Kunstsammler Johannes Wasmuth, der den Bahnhof Rolandseck überhaupt erst als Museum ermöglicht hat.
Wasmuth lernte Ende der 50er Jahre Uecker kennen in Düsseldorf. Und als Wasmuth dann hier diesen Bahnhof, den Künstlerbahnhof, entdeckte und besetzte, kann man sagen, und das war ein ganz unwirtlicher Raum, hat Uecker gesagt, also ich schenke ihm das Aufwachbett, damit er einen Ort der Ruhe hat.
Ganz so raumgreifend wie das Holzbett sind die meisten anderen Arbeiten nicht. Dennoch braucht die Kunst von Günther Uecker viel Platz. Für seinen Waldgarten, mächtige Lindenbaumstämme, denen Uecker eine Haarkrone aus langen Zimmermannsnägeln aufgesetzt hat. Oder für die Sandmühle, die geradezu meditativ Schnüre durch einen Kreis aus Sand zieht. Alle Materialien sind eng mit Ueckers Biografie verknüpft. Am Strand von Wustrow musste der 15-Jährige auf Befehl der Sowjets in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs die Leichen vergraben, die von einem gesunkenen Schiff an Land gespült wurden. Um seine Schwester und Mutter zu schützen, vernagelte er auf dem elterlichen Hof Fenster und Türen. Ganz ungeschützt war er allerdings selbst, wenn sein Vater austeilte und ihn verprügelte.
Dieses Thema der Verbindung und Verletzung ist ein universelles Thema, das uns alle vereint, wo wir alle geschichtliche Bezüge zu haben, aber auch persönliche.
Sagt Jakob Uecker, der Sohn des Künstlers. Der Titel der Ausstellung, Die Verletzlichkeit der Welt, ist also sowohl als biografisches als auch als künstlerisches Leitmotiv zu verstehen. Und sie wirkt umso stärker als das Physische von Uckers Kunst, die Kraft, auch die Brutalität in jedem Werk sichtbar ist. Aus einer großen Holztafel sind mit Wucht Löcher herausgeschlagen, auf den unversehrten Flächen ragen die Nägel wie tanzende Halme heraus. Uecker verleiht dem harten Metall eine filigrane Leichtigkeit, setzt den Nagel als Motiv, aber auch als politisches Statement ein, wie in seiner Installation Barrikade von 1968. 2 Meter lange, dicke Nägel sind zwischen Sandsäcken aufgetürmt.
Er hat ja ein sehr humanitäres Weltbild gehabt und pazifistisches. Also er war sehr unabhängig und hat gerne in Kauf genommen, dass dann auch was abgelehnt wurde. Ja?
Wie seinem großflächig mit der Menschenrechtserklärung beschriebenen Brief an Peking, einer mehrere Meter breiten Stoffbahn.
Die wollte er eigentlich 94 ausstellen in Peking, das wurde aber nicht gestattet, wurde dann aber 2007 realisiert. Und er hat extra die Menschenrechtsbotschaften so kalligrafisch bearbeitet, dass sie im Prinzip nicht mehr so ganz lesbar waren, um so der Zensur auch so ein bisschen zu entgehen.
Uecker hat die ganze Welt bereist. Kurz vor seinem Tod im vergangenen Jahr war er zusammen mit seinem Sohn in Tadschikistan.
Putin von hinten zu sehen, war für ihn wichtig. Jetzt mit der Situation in der Ukraine, das war für ihn schwierig, das zu Hause einfach nur am Fernseher zu sehen und zu sehen, wie diese Grenzen sich aufbauen.
In seiner Kunst, das zeigt die Ausstellung sehr deutlich, ging es Günter Uecker darum, Grenzen zu durchtrennen, zu überwinden. Nicht nur die einer Leinwand oder eines Objekts, auch die des Sehens. Jedes Werk fragt nach der Wirklichkeit der Erfahrungen und prüft die Realität auf Verlässlichkeit und Mehrdeutigkeiten. Diese erste Ausstellung nach seinem Tod ist unbedingt sehenswert.
Eine Empfehlung von Anja Reinhardt, die Günter Uecker-Ausstellung im Artmuseum im Bahnhof Rolandseck in Remagen. Die Malerin Paula Modersohn-Becker ist berühmt unter anderem für ihre Selbstporträts. Sie hat sich zum Beispiel auch nackt gemalt, als eine der ersten Malerinnen überhaupt. Der weibliche Körper, aber auch Themen wie Mutterschaft, Kindheit oder auch die Natur waren in ihrem Werk zentral. Es ging ihr darum, das Leben in seiner ganzen Intensität auf die Leinwand zu bannen. Und damit gilt sie heute als Vorreiterin des deutschen Expressionismus. Zum 150. Geburtstag der Künstlerin gibt es in diesem Jahr gleich mehrere Ausstellungen, nicht nur in Norddeutschland, wo sie einen Großteil ihres Lebens verbracht hat, sondern auch in ihrer Geburtsstadt Dresden. Dort zeigt das Albertinum Paula Modersohn-Becker neben einem anderen großen Künstler ihrer Zeit, neben Edvard Munch. Was die beiden verbindet und was sie unterscheidet, das sagt uns Carsten Probst.
Es gibt keine biografischen Verbindungen zwischen Paula Modersohn-Becker und Edvard Munch, keine Begegnungen, keinen Briefwechsel. In der Ausstellung im Albertinum Dresden entwickelt sich aber dennoch ein spannungsreicher Dialog zwischen beiden. Die Auffassung von Natur, Landschaft, Porträt und von Farbe als formbildendem Element stehen bei beiden im Zentrum ihrer Malerei. Beide hatten teilweise auch ähnliche Vorbilder wie Paul Cézanne oder Paul Gauguin. Und der direkte Vergleich bringt auffallende Akzente zutage, die nur in dieser Kombination so scharf hervortreten. Paula Modersohn-Beckers Spektrum der Aneignungen erscheint im Vergleich mit dem 13 Jahre älteren Edvard Munch sehr viel breiter zu sein. Während ihrer Aufenthalte in Paris studiert sie antike Plastiken und die Malerei der italienischen Renaissance im Louvre. Stets ist sie auf der Suche nach einer größtmöglichen Einfachheit der Form, die für sie der Ausdruck des Lebendigen und der Intensität des Lebens ist. Diese Suche nach unmittelbarer Erfahrung des Lebendigen teilt sie mit Munch. Dieser jedoch geht dabei ganz anders vor, so Co-Kuratorin Birgit Dalbajewa.
Was ihr sehr wichtig ist und ihm auch, so Momente der Intensität. Also sie sagt immer, Rodin ist für sie großartig, weil er es verstand, Leben zu bannen. Deswegen ist es für sie ein ganz großer. Und sie sei gerade auf dem Weg und würde fühlen, dass dieses Lebenbannen in ihr wächst und dass sie das auch lernen könnte. Und bei Munch ist es vielleicht viel mehr diesen Moment zu bannen, ne? Dass er seine Erinnerung, sein Gefühl für den Moment, das ist ein bisschen anders, aber eigentlich ist es die Intensität.
Die Intensität, mit der sich Kunst und Leben, Kunst und Natur verbinden können sollen, ist das übergreifende Thema bei beiden Künstlern. Beide wollen die Kunst für eine möglichst unmittelbare, reale Erfahrung öffnen. Munch zeigt sich im Vergleich mit Modersohn-Becker als theatralischer Melancholiker. Körper und Landschaften sind für ihn immer Ausdruck innerer Zustände. Er verwandelt zuweilen die Bilder selbst in handelnde Subjekte, etwa wenn er sie in den Garten vor seinem Atelier stellt, um sie Wind, Wetter und Tieren auszusetzen und so die Grenze von Bild und Natur aufzubrechen. Modersohn-Beckers Temperament ist dagegen viel klarer, nüchterner, zugleich von eisernem Willen geprägt. Sie folgt zwei unterschiedlichen Ansätzen von Malerei, die sich dann in ihrem späteren Werk vereinen. Sehr präzise, konzentrierte Bildnisse von Figuren auf der einen Seite, von denen manche fast an Käthe Kollwitz erinnern, und auf der anderen Seite Bilder von stark vereinfachten, monolithischen, zugleich aber ungemein verletzlichen Figuren, mit denen sie eine maximale Reinheit der Form anstrebt, so als sei sie auf der Suche nach einem Ursprung überhaupt jeglicher Form.
findet zu einer ganz klaren, kaum differenzierten Linie, um diese Silhouette so einfach, so klar sein zu lassen, wie sie das will.
Bei den Kinderporträts löst sich der räumliche Abstand, den die Ausstellung zwischen beide Werke legt, auf. Hier hängen die Bilder von Munk und Modersohn-Becker zusammen. Und lässt man die Titelschilder beiseite, dann fällt es manchmal direkt schwer, sie der einen oder anderen Hand zuzuordnen. Das Gemälde »Vier Mädchen« von Oskar Strand aus dem Jahr 1903 von Edvard Munk zeigt vier Kinder unterschiedlichen Alters aufgereiht vor einer ockerbeige leuchtenden Hauswand. Die Körper wirken steif und die Gesichter unruhig. Das Kindersujet bei Munk deutet oft auf seine eigene, als qualvoll empfundene Kindheit hin. Modersohn-Becker hingegen zeigt Kinder oft als verträumt spielende oder in Betrachtung versunkene Wesen in der Natur mit ausdruckslosen Gesichtern. Wichtiger als hier die Individualität der Wesen scheint ihr zu sein, dass die Kinder mit ihrer natürlichen Umgebung verschmelzen, reine Wesen als Teil der Natur. Der Kontrast dieser beiden Werke steigert die Erfahrung dieser Ausstellung zu einer ungeahnten emotionalen Berührung.
Die großen Fragen des Lebens, so heißt die neue Ausstellung im Albertinum in Dresden mit Werken von Paula Modersohn-Becker und Edvard Munk. Carsten Probst hat sie gesehen. Wie sollte Deutschland an die Verbrechen der Kolonialzeit erinnern? Und welchen Stellenwert sollte dieses Gedenken haben? Darüber ist in den vergangenen Monaten viel gestritten worden, nachdem Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ein neues Gedenkstättenkonzept vorgelegt hat, in dem der Kolonialismus ausdrücklich keine Rolle spielt. Anders war das im gescheiterten Entwurf seiner Vorgängerin Claudia Roth. Sie wollte den Kolonialismus neben der NS-Zeit und der SED-Diktatur als weitere wichtige Säule der deutschen Erinnerungskultur etablieren. Wolfram Weimer hat den Kolonialismus dann wieder aus dem Konzept gestrichen und begründete das so.
Es geht erst einmal darum, dass wir die Dinge nicht verwischen, dass wir keine Relativitäten schaffen, dass wir etwas nicht verharmlosen, was war. Es gehört halt zur Integrität unserer Republik, dass der Holocaust in seiner Singularität gesehen wird und dass man nicht sagt, ja gut, es gab den Holocaust, aber es gab ja auch koloniale Verbrechen.
Die Erinnerung an diese kolonialen Verbrechen, die will Kulturstaatsminister Wolfram Weimer getrennt behandeln. Es soll dazu demnächst ein eigenes Erinnerungskonzept geben. Die Historikerin Gabriele Metzler forscht seit einigen Jahren intensiv zur Kolonialzeit und zur Aufarbeitung dieser Zeit. Ich habe sie vorhin gefragt, wie schauen Sie auf die Erinnerungspolitik der amtierenden Bundesregierung?
Es hat mich wenig überrascht, dass das Gedenkstättenkonzept noch einmal überarbeitet worden ist. Es war ja tatsächlich sehr, sehr hart in der Debatte. Es wurde sehr kritisch darüber gesprochen, über das Konzept von Claudia Roth. Und ich glaube auch, dass es didaktisch fast zu anspruchsvoll ist, in Gedenkstätten gleichermaßen die nationalsozialistischen Verbrechen und Kolonialverbrechen zu thematisieren. Nun hoffe ich sehr, dass das neue Konzept für die koloniale Erinnerung bald kommt, denn wir brauchen das. Wir können die koloniale Vergangenheit nicht verdrängen, denn sie gibt uns Aufschluss darüber, wie wir heute in der Welt stehen, welche Rolle Europa in der Welt spielt. Und wir lernen auch sehr viel über uns selbst aus dieser Erinnerung.
Und was müsste in einem solchen Papier drinstehen, Ihrer Meinung nach? Also in so einem Papier, in dem es dann konkret um das Erinnerungskonzept in Sachen Kolonialismus geht?
Im Vordergrund würde in einem solchen Konzept sicherlich die Erinnerung an Gewalt stehen müssen, an die Allgegenwart von Gewalt gegenüber Kolonisierten, an den Genozid gegen die Herero und Nama in Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Das müsste sicherlich im Vordergrund stehen, neben anderen Aspekten der ökonomischen Ausbeutung, der Ausbeutung von Arbeitskraft, des eigenen Anspruchs, Zivilisierung in die Welt zu bringen, in diese Gebiete zu bringen und damit eben auch indigene Kulturen nachhaltig zu beschädigen.
Wie kann man verhindern, dass in der deutschen Erinnerungskultur eine Rivalität entsteht zwischen Holocaust-Gedenken einerseits und Kolonialismus-Gedenken andererseits? Weil das ist ja etwas, was in dieser ganzen Debatte um das Gedenkstättenkonzept auch immer mitschwang.
Das ist offensichtlich ganz schwer zu verhindern. Es vermischt sich in den aktuellen Debatten doch beides sehr, sehr stark. Als Historikerin kann ich nur sagen, wenn Historiker und Historikerinnen vergleichen unterschiedliche Ereignisse, unterschiedliche Entwicklungen, dann bedeutet das gerade nicht, dass sie sie gleichsetzen, sondern sie wollen Unterschiede herausarbeiten, deutlicher sichtbar machen. Wir können von einer Singularität des Holocaust ja nur sprechen, weil wir dieses Verbrechen verglichen haben mit anderen. Ja, also insofern müsste man erstmal in der Öffentlichkeit noch einmal klar machen, was der Status und was die Bedeutung des Vergleichs hier ist. Das andere, es ist vollkommen verfehlt, die einen Opfer gegen die anderen aufrechnen zu wollen, da eine Konkurrenz herstellen zu wollen. Warum kann es nicht möglich sein zu sagen, der Holocaust war einzigartig und wir trauern um die Opfer? Zugleich hat es koloniale Verbrechen gegeben und auch hier trauern wir um die Opfer und beschäftigen uns damit, wie es dazu kommen konnte.
Sie sprechen über dieses Thema heute Abend auch in einem Vortrag, nämlich in Ihrer Antrittsvorlesung als neue Direktorin des Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam. Wie sehen Sie die Aufgabe von Historikerinnen und Historikern mit Blick auf die Aufarbeitung des Kolonialismus und die deutsche Erinnerungskultur? Was könnte Ihre Zunft beitragen zur deutschen Erinnerungspolitik?
Die Zeitgeschichte muss sich damit beschäftigen, wie der Kolonialismus an sein Ende gekommen ist. Es muss darum gehen, die Gewalt der Dekolonisierung systematisch aufzuarbeiten. Und damit ist es auch kein allein deutsches Thema mehr. Im Gegenteil, es ist ein europäisches Thema, weshalb ich auch durchgehend dafür plädiere, die deutsche Erinnerung an den Kolonialismus, an die kolonialen Verbrechen, an die koloniale Gewalt immer europäisch zu rahmen, dadurch nicht zu relativieren, aber eben doch deutlich zu machen, sie war Teil eines deutlich größeren Projekts. Die Gewalt zu erinnern ist das eine und das andere ist darauf hinzuweisen und herauszuarbeiten, wie wenig Recht eine Rolle spielt bei der Aufarbeitung dieser Gewalt. Weder wurden europäische Gewaltverbrechen während der Dekolonisierung rechtlich sanktioniert. Es gab also so gut wie keine Strafverfahren gegen Täter, die gefoltert haben, an Zwangsvertreibungen beteiligt waren und so weiter. Und wir sehen auch, dass das Recht nicht wirklich hilft, im Nachhinein für Gerechtigkeit zu sorgen, wenn man nur an die verschiedenen Klagen denkt von Opfergruppen aus den ehemaligen Kolonien, die auf Entschädigung klagen.
Könnte man da womöglich auch etwas lernen aus dem Umgang und der Aufarbeitung des Nationalsozialismus? Weil auch da ging es ja schon nach 1945 und bis heute immer wieder auch um Rückgaben, um Entschädigungen und so weiter. Kann man daraus lernen?
Daraus kann man ganz sicher etwas lernen. Sie sprechen Rückgaben an, Entschädigungen. Das müsste sicherlich eine Rolle spielen. Ich fände auch wichtig, klarzumachen, dass die Aufhebung von Verjährung bei der rechtlichen, bei der strafrechtlichen Verfolgung von NS-Verbrechen eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Ja, also der Umstand, dass Mord im deutschen Strafrecht nicht verjährt, verdankt sich der Einsicht, dass man auch Jahrzehnte später noch NS-Verbrecher anklagen können muss. Das, finde ich, ist eine wichtige Lektion, die wir auch im Hinblick auf Verbrechen der Dekolonisierung gut beherzigen könnten.
Das Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, das Sie jetzt leiten, war in den letzten Jahren unter anderem auch an vielen Studien beteiligt, in denen es um die Aufarbeitung der NS-Zeit ging. Wollen Sie in Zukunft andere Schwerpunkte setzen?
Das wird weiterhin ein Thema sein, das das Institut beschäftigt. Das steht ganz außer Frage. Das ist eine der zentralen Fragen für die deutsche zeithistorische Forschung. Ich selbst werde einen neuen Akzent zusätzlich setzen, indem ich mich mit der Dekolonisierung und ihren Auswirkungen auf die europäischen Gesellschaften beschäftigen will. Und ich glaube, dass ich damit der internationalen Öffnung, die das Institut in den letzten Jahren sehr deutlich vollzogen hat, noch einen weiteren wichtigen Aspekt hinzufügen kann.
Die Zeithistorikerin Gabriele Metzler, Professorin an der Humboldt-Universität in Berlin und neue Direktorin des Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam. Wir haben gesprochen über die Aufarbeitung des Kolonialismus und ihren Platz in der deutschen Erinnerungskultur. Mexiko gilt heute als wichtiges Filmland mit erfolgreichen Regisseuren wie Guillermo del Toro oder Alfonso Cuarón. Und auch auf der Berlinale, die diese Woche beginnt, sind in diesem Jahr gleich 5 Filme aus Mexiko zu sehen. In der Sektion Panorama läuft zum Beispiel der Film »Der Garten, von dem wir träumten« vom mexikanischen Regisseur Joaquin del Paso. Unsere Korrespondentin Anne Demmer hat ihn kurz vor seiner Abreise nach Berlin in Mexiko getroffen.
Bis zur letzten Minute arbeitete Joaquin del Paso unter Hochdruck. Die Poster gingen erst wenige Tage vor der Berlinale in den Druck. Und dann gab es auch noch ein technisches Problem mit der finalen Kinoversion, die rechtzeitig nach Berlin geschickt werden musste. Am Ende hat alles rechtzeitig geklappt. Del Pasos Film El Jardín que Soñamos, Der Garten, von dem wir träumten, erzählt die Geschichte einer haitianischen Familie auf ihrem Weg Richtung Norden, die sich tief in den Wäldern im Zentrum von Mexiko niederlässt. Dort geraten sie in das Geschäft mit der illegalen Abholzung. Viele Filme habe es bereits über die Situation der Migrantinnen und Migranten an der Grenze zu den USA gegeben. Joaquin del Paso wollte eine andere Realität zeigen, was es für Menschen bedeutet, in Mexiko zu bleiben. Gerade die haitianischen Migrantinnen und Migranten befänden sich in Mexiko in einer besonderen Situation.
Sie sprechen Kreol und sind sprachlich im Nachteil. Sie haben keine kulturelle Verbindung. Sie sind noch mehr isoliert. Ich wollte eine Geschichte über diese Isolierung machen, über Menschen, die sich an einem Ort im Nirgendwo befinden.
Im Film wird Spanisch und Kreol gesprochen. Der Kameramann ist türkischer Herkunft. Entsprechend musste das Drehbuch in diverse Sprachen übersetzt werden. Die Hauptprotagonistin Némi Bastien stammt aus der Hauptstadt Haitis Port-au-Prince. Del Paso zeigt Migration als Zustand, nicht als Bewegung, und macht damit eine Realität sichtbar, die in der öffentlichen Debatte oft verschwindet. Die der Menschen, die weder ankommen noch zurückkehren können. Den Drehort wählte der mexikanische Regisseur bewusst in einer Region, die selbst von den Themen des Films gekennzeichnet ist. An der Grenze zwischen dem Bundesstaat Mexiko und Michoacán prägen organisiertes Verbrechen und illegaler Holzschlag den Alltag der Menschen.
Wir mussten aufpassen und alle Parteien zunächst um Erlaubnis fragen. Nicht nur die Gemeinden, auch die, die illegal mit dem Holz handeln, und die Gruppen des organisierten Verbrechens, die die Region kontrollieren.
Dem mexikanischen Filmemacher ist es wichtig, gesellschaftliche Themen aufzugreifen. Gerade angesichts einer Welt, die auseinanderzubrechen scheint, stellt sich die Frage, wird politisches Kino zur Pflicht?
Was gerade in den USA passiert, die brutalen Eiseinsätze, bricht uns allen hier das Herz. Es gibt so viele Mexikaner, die dort leben, so viele Ausländer. Ich denke, dass wir als Filmemacher eine Verantwortung haben, unsere Plattformen zu nutzen. Aber am Ende mache ich Filme über Themen, die mich umtreiben und die ich teilen will.
Der mexikanische Filmregisseur Joaquin del Paso, sein neuer Film feiert in wenigen Tagen auf der Berlinale Premiere. Anne Demmer hat mit ihm gesprochen. Und Hanna Rau hat jetzt noch aktuelle Informationen zur Zukunft der Berliner Kulturpolitik.
Ein verbindliches Kulturfördergesetz, das fordert die Initiative Berliner Kulturforum schon lange. Gestern Abend hat der Zusammenschluss verschiedener Akteure aus der Kulturszene im Deutschen Theater konkrete Vorschläge präsentiert.
Bislang ist Kulturförderung in Berlin nicht gesetzlich geregelt, das heißt, es ist eine freiwillige Leistung,
sagt Janina Benduski aus dem Vorstand des Berliner Kulturforums. Sie erläutert, warum ein transparentes und verbindliches Gesetz unter dem Eindruck historischer Sparmaßnahmen besonders relevant erscheint.
Und gerade in Kürzungszeiten sind natürlich die freiwilligen Leistungen das Erste, was sozusagen den Kürzungsplänen zum Opfer fällt. Und gesetzlich geschützte Bereiche sind auch anders vor Kürzungszugriffen geschützt.
Unter diesem Vorzeichen stehen auch die Inhalte, die über 120 Vertreterinnen aus der freien Szene, von festen Institutionen, aber auch aus Politik und Verwaltung formuliert haben. Eine zentrale Rolle spielt die soziale Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern, etwa durch gesetzlich geregelte Mindesthonorare. Außerdem werden mehr Arbeits- und Präsentationsräume gefordert, aber auch, dass der Kulturetat der Hauptstadt von 2% auf 3% des Haushalts angehoben wird.
Ich glaube, die zentralste Forderung ist tatsächlich, dass der Gesetzgebungsprozess jetzt bitte endlich losgeht,
sagt Janina Bandusky und passt den Ball damit an die Berliner Regierung. Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson war gestern auch im Deutschen Theater.
Sie war sehr offen und hat ein großes Interesse daran gezeigt, aber uns fehlt noch die definitive Zusage, dass es jetzt auch weiter und losgehen kann.
Hanna Rau, vielen Dank. Und das war Kultur heute. Hier geht's gleich nach den Nachrichten weiter mit den Informationen am Abend. Ich bin Anne Seidel. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Abend.